Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.
Es war Tempo von der ersten bis zur mittlerweile 89. Minute. Miedema-Tor! 89. Minute! Ist das die Entscheidung?
Ja, das war das entscheidende Tor zur Fußball-Europameisterinnenschaft der Frauen 2017. Das deutsche Team konnte den Titel nicht verteidigen und die niederländischen Gastgeberinnen erspielten sich die Europameisterinnenschaft mit diesem 4:2 gegen Dänemark. Leidenschaftlich kommentiert von der Sportjournalistin Claudia Neumann. Übrigens auch eine Pionierin ihrer Art. Denn als erste Frau überhaupt übernahm sie erst ein Jahr zuvor den Live-Kommentar der Fußball-Europameisterschaften der Männer. Und hier sind wir schon mitten im Thema dieser Folge. 11 Freundinnen, Fußball und Feminismus, angelehnt an die unlängst eingestellte Ablegerin der Fußballzeitschrift 11 Freunde. Fußball von Frauen erhielt damals ein eigenes Beilagenheft und wurde schließlich still nach 3 Jahren 2012 eingestellt. Das klingt eher nach Separation. Also wie steht es um die Gleichberechtigung in der Fußballkultur? Im Sommer 2022 findet nun die 13. Fußball-Europameisterinnenschaft statt. Gekickt wird vom 6. bis zum 31. Juli. Austragungsort ist England. Regulär hätte das Turnier bereits ein Jahr zuvor stattgefunden. Weil die EM der Männer Corona-bedingt von 2020 auf 2021 verlegt wurde und die Olympischen Sommerspiele in Tokio ebenfalls auf den Sommer 2021 fielen, entschied die UEFA, das Großereignis der Frauen stattdessen einfach auch um ein Jahr zu verschieben. Warten hat hier ja Tradition. Dies weiß auch Friederike Faust zu berichten. Sie ist Kulturanthropologin und hat sich in ihrer 2019 erschienenen Studie Fußball und Feminismus aus feministischer Perspektive mit den Geschlechterverhältnissen im Fußball beschäftigt. Steff Urgast hat mit ihr für den DDF-Podcast gesprochen. Da wir sie leider nicht persönlich treffen konnten, zitieren wir ihre Ausführungen.
Frauen waren eigentlich von Anfang an immer schon dabei, aber nicht als solche sichtbar und auch nicht als solche dort gewollt. Fußball wurde eingeführt als eine Sportart von Männern für Männer, um Männlichkeit zu lernen, so ganz platt gesagt, männliche Werte.
Dennoch gibt es Belege, so Faust, dass Frauen auch von Anfang an Fußball gespielt haben oder als Fans im Stadion waren. Dies sei auch eine Frage der historischen Aufarbeitung, denn wenn sie schon damals nicht gewollt waren, ist es schwierig, diese Spuren zu finden, die etwas darüber verraten, wie Frauen in den Fußball gekommen sind. Schon in den 1920er Jahren hatte sich in der Weimarer Republik eine ganz lebhafte Frauenfußballszene etablieren können. Eine kleine, feine, die dann auch wieder einging. Nach Friederike Faust gibt es mit Blick in die Geschichte immer Konjunkturen der Beteiligung von Frauen am Fußball, die sich je nach Verwobenheit von Politik, ökonomischen und politischen Verhältnissen verändert hat. Nachzulesen sind diese auch in ihrer Studie, die online zum freien Download steht.
Mal nachgefragt.
Ja, und wie ist es heute? Wie kommt es dazu, dass sich Fußball von, für und mit Frauen organisiert und etabliert hat? Die Geschichte des Frauenfußballs, so Faust, wird oft als eine Geschichte des deutschen Frauenfußballs erzählt, als eine Geschichte der kontinuierlichen Exklusion von Frauen. Aber diese Geschichte funktioniert nur, wenn sie sich auf die westdeutsche BRD bezieht, betont Faust. In der DDR war die Situation eine andere. Dazu später mehr. In Westdeutschland jedoch wurden die Strukturen gelegt, die heute immer noch aktuell sind.
Der Deutsche Fußballbund hat 1955 das Spielen für Frauen verboten, und zwar zu einer Zeit, wo Frauenspiele unglaubliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Also Frauen haben wirklich Stadien damals mit Fußball gefüllt.
Der DFB hat das Verbot aus Sittlichkeitsgründen erteilt. Auch biologisch-medizinische Scheinargumente waren wirkmächtig, dass der Fußball den Frauenkörper schädigen, ihn vermännlichen könnte. Verbände und Vereine, die im DFB organisiert waren, durften keine Frauenspiele mehr organisieren. Frauen durften spielen, aber nur abseits organisierter Strukturen. Ein großes Hindernis. Dennoch haben sich in dieser Zeit auch Frauenvereine gegründet und es gab auch Ansätze zu ersten Frauenverbänden. Das bemerkte auch der DFB. 1970 beugte er sich dem Druck und ließ den Frauenfußball, zunächst mit etwas veränderten Regeln, wieder zu. Fortan firmiert der Frauenfußball unter dem Dach des Deutschen Fußballbundes. Der DFB gibt die Regularien vor, organisiert den gesamten Spielbetrieb von der Amateurinnen bis zur Profiebene. Zunächst wurde der Frauenfußball klein gehalten. Erst nach und nach wurden Wettbewerbe eingeführt.
Das hat sich dann ein bisschen geändert, als die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland ausgeführt wurde, also quasi im nächsten Jahrtausend.
Da wurde der Frauenfußball aktiv vermarktet, so Faust weiter, als eine sehr schöne Sportart für Frauen, eine weibliche Sportart. Frauenfußball wurde dann als eigenständige Sportart konstruiert. Fortan gab es den Fußball, also sprich Männerfußball, und den Frauenfußball. Gegenwärtig befinden wir uns eigentlich in einer Phase der Professionalisierung und Vermarktung.
Schauen wir uns das einmal durch die regionale Lupe an. Denn genau hier wird Fußballkultur gelebt, gepflegt und auch gesammelt. Zur 13. Fußball-EM der Frauen in England ein Besuch in Bochum. Auch eine Stadt des Fußballs, wie so viele im Pott. Und männerdominiert. Die Männer des VfL Bochum spielen seit 2021 wieder in der ersten Bundesliga. Das erste Team der Frauen dagegen kickt seit 2015 nach dem sogenannten freiwilligen, kostenbedingten Abstieg in der Regionalliga West. Der Frauenbereich entstand aus TuS Harpen und SG Wattenscheid 09. Im Männerfußball undenkbar, dass aus dem VfL Bochum und Wattenscheid 09 ein Verein wird. Und im Feministischen Archiv für Frauen, Mädchen, Lesben, Auszeiten, treffe ich Rita Kronauer, leidenschaftliche Sammlerin und Sportlerin.
Listen to the Archive.
Sport war von Anfang an ein Thema im Auszeiten. Als wir unsere erste Systematik entwickelt haben im Zeitungsausschnittarchiv, war das klar, dass Sport dazugehört. Sport von Frauen, Sport von Lesben, Geschlechtsbestimmung im Sport, Doping im Sport. Und es war deshalb Thema, weil sich im Sport das aktuell herrschende gesellschaftliche Frauenbild widerspiegelt. Sei es jetzt in den Darstellungen, also in den Bildern, also wo ja oft zum Beispiel sehr kraftvolle Frauen, wenn es jetzt um Handball oder so geht, also die einfach nicht so einem Mäuschen-Frauenbild entsprechen, sage ich mal, aber auch in der Quantität der Artikel über Frauensport, wo ja auch immer noch einiges durchaus aufzuholen ist. Also wenn man sich so die Sportseiten der gängigen Zeitungen ansieht. Diese Artikel haben wir von Anfang an gesammelt, Zeitungsartikel, aber dann auch zunehmend in den folgenden Jahren Broschüren zu Frauen, Lesben und Sport, historische Bücher, wobei es da auch nicht so viel gibt, aber wir haben dann eine kleine, feine Sammlung. Wir haben zunehmend auch zu den Ereignissen Weltmeisterschaft in Deutschland 2011, wo ja die Frauen im Frauenfußball sehr stark an die Oberfläche kamen, wo das Ganze einen gewissen Kommerzialisierungsschub gekriegt hat. Da haben wir sehr viele Materialien von Fans bekommen, die auch Sammlerinnen sind und die dann zum Beispiel, wenn sie auf der Europameisterschaft in Schweden waren, da sämtliche schwedischen Zeitungen eingekauft haben, in denen auch die lesbische Trainerin, die bekannte Pia Sundhage, porträtiert wurde und die jetzt bei uns eingesehen werden können, soweit die Nutzerin dann auch Schwedisch kann. Genau. Aber die Bilder sind ja für alle verständlich.
Zur Erinnerung, bei der EM der Frauen 2013 in Schweden verloren die Schwedinnen im Halbfinale 0:1 gegen das deutsche Team, das dann im Finale 1:0 gegen Norwegen gewann und Europameisterin wurde. 2011 holten die Japanerinnen die Weltmeisterinnenschaft in Deutschland. Sport, Leidenschaft, Kampfgeist, Widerstandskraft, das ist auch im Archiv Auszeiten spür- und erforschbar.
Ich habe immer schon Sport gemacht, ja, am liebsten Radfahren, schon auf dem Kinderkarussell. In den 60er Jahren bin ich sofort aufs Rad gestiegen. Und gerade auch in der Frauenbewegung ist das nochmal aktualisiert worden, weil ja dann viele Selbstverteidigung gemacht haben in den 70er Jahren. Die ersten Kurse haben wir damals auch selbst organisiert, Selbstverteidigung. Und daraus haben sich ja dann auch eigene Vereine gegründet. Und teilweise sind Frauen aber auch in die etablierten Karatevereine gegangen. Ich habe da auch Selbstverteidigungskurse auch sogar gegeben. Als Fußballerin bin ich durchaus auch zu den selbstorganisierten Fußballwettbewerben der Frauen, das waren auch überwiegend immer Lesben, die dann auch gespielt haben. Also hier in Bochum zum Beispiel auf der Schmächtigen Wiese, das ist so eine kleine Wiese, da erinnere ich mich noch, wie wir da gesessen haben und Turniere mit Frauen aus verschiedenen Frauschaften, Mannschaften aus dem Ruhrgebiet gespielt haben. Das waren jetzt keine Elfermannschaften, aber doch so einige. Also Fußball war natürlich immer auch schon für Frauen und auch für Lesben insbesondere ein sehr beliebter Sport. Es konnten alle Frauen mitspielen. Das war jetzt, glaube ich, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als diese selbstorganisierten Fußball, also richtig auch schon so kleine Turniere. Ich glaube, da gab es sogar mal einen Pokal. Also den haben wir allerdings leider nicht. In der Zeit gab es ja Auszeiten auch noch nicht.
Seit einiger Zeit gibt es bei Auszeiten die Website Spielräume, Lesben und Sport. Sie gibt Einblicke in Archivschätze zu Themen wie Teamsport, Doppel, Einzel, Wettbewerbe, Gay Games und natürlich Fußball. Achtung, es handelt sich hier nicht um Digitalisate, die im Netz angeschaut werden könnten, sondern um Nachweise zu spannenden Quellen. Sie dürfen meist aus rechtlichen Gründen nicht online gestellt werden. Also willkommen zu einem Archivbesuch in Bochum mit Trainingsmöglichkeiten der besonderen Art. Gefördert von der LAG Lesben in NRW. LAG steht hier für Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsstellen.
Das ist ein Erschließungsprojekt. Das heißt, dass alles, was vorher in diversen Kartons erstmal hier angeliefert wurde und gelagert wurde, damit es überhaupt sicher ist, wurde systematisiert. Also wie man das so macht im Archiv. Es wurde eine Systematik entwickelt nach den Materialien, die vorlagen. Und das war ein Projekt, was finanziert wurde von der LAG Lesben in NRW. Und mit den Mitteln konnten wir die Systematik erstellen, die Materialien, die Vorlagen geordnet dann auch wiedergeben und auch damit wieder zu finden sind. Also sie können dann auf erfasst werden, so dass sie dann auch in der Metadatenbank zu finden sind. Das ist ja ganz wichtig. Das heißt, wenn ich dort Thema Sport oder auch Sport und noch irgendeinen anderen Begriff, Sport und Behinderungen eingebe, dann kriege ich die Materialien, die wir dazu haben. Das sind jetzt allerdings nicht die Materialien, die wir in unserem Zeitungsausschnittarchiv haben. Das sind nochmal extra Materialien. Broschüren, Zeitschriften, auch Bücher, graue Materialien, auch gesammelte Zeitungsausschnitte. Es ist immer dabei. Eintrittskarten von Fußballspielen oder auch Fanartikel. Also es ist schon ein sehr buntes Programm, das wir dann haben. Auch zum Beispiel, wenn jetzt eine Ausstellung gemacht wird zum Thema Frauen und Sport, dann kann auch bei uns angefragt werden und wir können das dann ausleihen. So, dieser Karton, der ist natürlich säurefrei, wie sich das gehört. Da sind dann diese Materialien aus dieser Sammlung drin, uralte Zeitungsartikel, also hier von 1970, das sind schon tolle Artikel, ne? Die Frauen, gerade auch hier, jetzt kicken sie auch. Frauenfußball wurde in der Bundesrepublik offiziell eingeführt. Ein Artikel in der Zeit vom 13.11.1970, also den könnten wir jetzt vorlesen. Jetzt kicken sie auch. Untertitel: Frauenfußball wurde in der Bundesrepublik offiziell eingeführt. Was Weiland, Englands Suffragetten für die Emanzipation der Frau auf dem politischen Sektor erkämpften, realisierten im Sport jetzt Deutschlands Fußballbräute. Bisher stand er im Tor und sie dahinter. Tradition und konservatives Rollenbild der Frau ließen das Abseits der Damen zur Regel für den Fußballsport werden. Diese Abseitsregel wurde durch den Deutschen Fußballbund DFB aufgehoben. Das Fußballspielen für Frauen und Mädchen legalisiert. Das dreifache K, Symbol für Küche, Kinder, Kirche, als klassische Wirkungsbereiche der Frau, wird ab sofort durch ein viertes erweitert. Jetzt kicken sie auch. Die letzte Bastion im Kampf um die Behauptung männlicher Domänen ist gefallen. Wo Männer solche noch sein durften, rutschen, rennen, rempeln nun auch Frauen.
Was für ein Text aus der Zeit. Aus dem mehrfachen K wurde nun das dreifache R. Oder wie? Dafür Strafstoß und Platzverweis. Insbesondere in Berlin, München und im Ruhrgebiet war der Spielbetrieb auch nach dem Verbot der 1950er Jahre inoffiziell fortgeführt worden. Seit 1974 organisierte der DFB eine deutsche Meisterinnenschaft im Fußball. Ab 1990 gab es den Startpfiff für die Fußball-Bundesliga. Übrigens waren die Engländerinnen, die Suffragetten, nicht nur vorne an im Kampf um das Wahlrecht. Sie kickten auch früh, etwa im 1895 gegründeten British Ladies Football Club. Mit der Starspielerin Nettie Honeyball, wohl ein Pseudonym. Europaweit wurde die Fußballleidenschaft der Frauen hämisch und sexistisch kommentiert. Aber Auszeiten hütet auch zu anderen Sportarten wie Tennis und ihren weiblichen Stars echte Fundstücke.
Wenn wir jetzt weitergehen in dieser Kiste, dann kommen wir auf diese Fanmappe hier. Siehst du dieses Bild? Auf eine Straße ist mit Kreide geschrieben Martina Navratilova, also von irgendwelchen Fans muss das ja sein. Und mit diesem Foto wurde hier diese Fanmappe uns überreicht. Gleich zu Anfang finden wir das besagte in einer Pergaminhülle, also die nicht ganz säurefrei, aber fast säurefrei ist, vom 5. September, September the 5th, 1986. Dear Sabine, dear Babette, I'm sorry I haven't written sooner, but I have been on vacation for a few weeks and I'm trying to win the US Open in Flushing Meadow 1986. I'm sorry that a thank you was not sent before now, and I love all the people who write me. It's just that sometimes I run out of times in a day or hours in a day to do anything but work. I hope you will take my apology. Sincerely, Martina Navratilova. Die Namen sind Handschrift, das Datum auch. Und man sieht richtig, wie das ausgeschnitten wurde und dann überlegt wurde, weil dieser eigentliche Text, der bleibt wohl gleich. Dieses Layout, also mit so einem Tennisschläger und einem Tennisball und dann hier so ein Netz, also ist auch schön aufgemacht. Und dann kommen jede Menge Fotos, von denen wir aber auch nicht die Rechte haben, aber die natürlich trotzdem auch angesehen werden können, wie sie hier steht in ihrem Röckchen. Ne? Also Hosen waren damals auch noch überhaupt nicht erlaubt. Dass sie ein rotes Röckchen trägt hier, das ist schon revolutionär, also dass sie nicht nur weiß ist. Martina Navratilova, die so viele Lesben auch verehrt haben, das muss man einfach nochmal konstatieren.
Gefunden. Das Fundstück der Folge.
Ich gehe aber jetzt mal weiter zu der Mappe von Petra Landers. Da haben wir dann hier so ein süßes Foto. Man sieht so richtig die Begeisterung von ihr, die sie als junge Sportlerin auch hatte. Das ist eine Fan-Postkarte, die sie dann auch unterschrieben hat, 2011. Also zu der Fußball-WM hier, die ja auch in Bochum stattgefunden hat, ist es offensichtlich erstellt worden. Hier sind auch Kopien von Sachen, die sie uns gegeben hat. Auch damals von Bergisch Gladbach. Das war ja die beste Mannschaft damals in 1981, die dann auch Nationalmannschaft wurde. Und das sind dann auch Artikel aus dieser Zeit. Artikel aus China Post, ne? Taiwan. Hier, das können wir nicht so gut lesen, weil das wirklich auch chinesisch ist.
Es war ein langer, bizarrer Run. Bevor 1991 in der Volksrepublik China die erste offizielle Fußball-Weltmeisterinnenschaft der Frauen ausgetragen wurde, gab es diverse internationale, meist inoffizielle Turniere. Einige fanden in Taiwan statt. Hier gewann 1981 die deutsche Frauenmeisterin die SSG Spiel- und Sportgemeinschaft 09 Bergisch Gladbach. Eine Vereinsfrauschaft trat als Nationalteam an. Bei den Männern wäre das undenkbar gewesen. Und dann bebt und tönt die Archivmappe Petra Landers. denn an diesem Nachmittag kam ganz real Petra Landers ins Archiv Auszeiten, das sie auch von eigenen Veranstaltungen kennt. Petra Landers hat 1981 in Taiwan mitgespielt. Wie sie dies erlebt hat, beschreibt sie selbst.
Wenn wir trainiert haben, wir waren immer von Soldaten oder so umgeben. Also es war schon ziemlich militärisch, hatten wir nichts mit zu tun. Wir haben unser Fußball gespielt. Natürlich so eine Mannschaft wie Haiti. Das waren erstmal sehr große Frauen und die haben jetzt nicht unbedingt den technischen Fußball gespielt, sondern die haben es als eine Kampfsportart gesehen, so ähnlich. Wir sind oft weggerannt. Es war schon grenzwertig. Wir haben uns vorher vorgestellt, so wir Gladbacherinnen, ich jetzt weniger, weil ich hatte wenig Erfahrung. Wir kommen dahin, wir sind zigmal deutscher Meister schon gewesen und wir machen das schon. Und als wir dann die anderen Mannschaften erlebt haben, die konnten auch richtig gut Fußball spielen, unter anderem auch Taiwan. Die haben richtig guten technischen Fußball auch gespielt. Die hatten einen deutschen Trainer und die haben ziemlich frei aufgespielt. Beim Fußball denke ich immer so, da sind wir alle gleich. Wir stehen da und wir haben unsere Technik, unsere Taktik und wollen gewinnen.
Aber unterschiedliche Gesellschaftssysteme bilden sich auch auf dem Platz ab. Wie zum Beispiel Carina Sophia Linne in ihrer Dissertation von 2011 erforscht hat. Freigespielt, Frauenfußball im geteilten Deutschland. Einige ihrer Ergebnisse: Der Frauenfußball in der DDR hatte einen schweren Stand, verglichen mit dem hochsubventionierten ostdeutschen Leistungssport. Doch der Frauenfußball emanzipierte sich früh vom widerwilligen Deutschen Fußballverband, DFV, dem DDR-Pendant des DFB, organisierte sich selbstständig, sicherte sich Nischen. Ab 1960 gliederte sich der Frauenfußball der DDR in das Feld des Freizeit- und Erholungssports, baute eigene Strukturen, so schlossen sich Fußballerinnen Betriebssportgemeinschaften an oder spielten in einer Sportgemeinschaft auf dem Land. Gelder für Auswärtsspiele und Trainings kamen dann aus dem Kultur- und Sozialfonds der Betriebe. Und auch hier wurde Leidenschaft und Spaß verteidigt, auch wenn Leistungsdruck und Wettkampf eine wichtige Rolle spielten. Schließlich fand ab 1979 die sogenannte DDR-Bestenermittlung statt. Wir würden dazu Meisterinnenschaft sagen. Dominiert wurde sie lange von der BSG Turbine Potsdam. Das erste DDR-Fußballnationalteam hingegen absolvierte nur ein Spiel. Am 9. Mai 1990 gegen die CSFR, Tschechoslowakische Republik, und verlor 0:3. Beide Fußballsysteme wurden dann zusammengeführt. Drei Spielerinnen aus der ehemaligen DDR schafften es in den erweiterten Kreis der sogenannten Damen-Nationalmannschaft von Gero Bisanz und eine in den Kader der U19-Auswahl. Birte Weiß, die 1987 mit Rotation Schlemmer die DDR-Meisterschaft gewann, wurde als einzige Spielerin aus der ehemaligen DDR zum Länderspiel der Bundesrepublik Deutschland in Aue am 9. Mai 1991 gemeldet.
Ach, ich habe ja auch vielen Positionen. Als ich bei den Damen war, war ich im Sturm. Ich habe gut vorbereitet. Ich habe weniger selber die Tore machen wollen. Mir gefiel immer dieses Vorbereiten. So, wenn wir einen stärkeren Gegner hatten, dann habe ich in der Abwehr gespielt. Libero habe ich auch gerne gespielt. Und in Bergisch Gladbach bin ich auch als Stürmerin. Aber eigentlich wollte ich das gar nicht so dolle. Ich bin nachher im Mittelfeld gelandet, was ich eigentlich auch ganz gerne gespielt habe. Was auch anstrengend ist natürlich. In dem ersten Jahr habe ich auch Mittelfeld gespielt. Und im Jahr darauf wurde die Nationalmannschaft gegründet. Also unsere Trainerin hat Spielerinnen zum Training geschickt für die Nationalmannschaft. Sichtungslehrgänge nannte man das. Und da hat sie mir gesagt, so, es sind so viele Spielerinnen als Mittelfeldspielerin gemeldet. Ich melde dich lieber als Libero. Und somit bin ich dann als Libero zur Nationalmannschaft und wurde auch dann so genommen, habe in der ersten Elf auch das ganze Spiel gespielt und ja, waren alles richtige Entscheidungen. Man hat mir schon solche Sachen gesagt, dass ich einen guten Libero spiele, in der Art wie Beckenbauer, schön ruhig hinten raus, Spielaufbau ist gut und solche Sachen. Es waren ja keine Frauen ganz oben da, also konnte man nichts vergleichen.
Petra Landers war auch beim ersten offiziellen Länderspiel gegen die Schweiz dabei. Am 10. November 1982 in Koblenz. Vor 40 Jahren als Amateurin, neben Spielerinnen wie Silvia Neid, der späteren Bundestrainerin, die zwei Tore schoss. Das Spiel ist übrigens nicht komplett mitgeschnitten und archiviert worden und lagert im Archiv des SWR Mainz. Doch wie war das damals? Karriereplanung als Libero? Ein Wort aus dem Italienischen, das so viel bedeutet wie freier Mann. Eine Position, die es im heutigen Fußball nicht mehr gibt.
Man muss sich das vorstellen, heutzutage könnte man darauf hinarbeiten, vielleicht irgendwann mal in der Nationalmannschaft zu spielen. Bei mir war es so, ich bin von der Verbandsliga Tusshapen 1981 nach Bergisch Gladbach gewechselt. 3 Monate später bin ich mit nach Taiwan geflogen, da haben wir die inoffizielle Weltmeisterschaft gewonnen. Das Jahr darauf war ich dann auf einmal in der Nationalmannschaft. An diese Sachen hat man ja gar nicht gedacht, weil das gab es ja vorher nicht. Also konnte ich nicht davon träumen, ich konnte nicht darauf hinarbeiten. Ich war auf einmal drin. Diese Sichtungslehrgänge waren natürlich aufregend. Man wusste nicht, wie stark ist man eigentlich in so einem Vergleich mit Mädchen oder Frauen aus ganz Deutschland. Ich war dabei und habe mich natürlich riesig gefreut, aber trotzdem unsicher. Oh, wer weiß, ob ich gut genug bin. Und dann das erste Spiel natürlich. Es war großes Kino, sag ich mal. Wir wurden mit einer Polizeieskorte zum Stadion gebracht. Man stand auf einmal auf dem Platz und die Nationalhymne lief. Oder auf dem Platz vorher schon, als wir uns warm gemacht haben, kamen Journalisten und haben gefragt, sind Sie nervös? Und das alles so. Natürlich waren wir nervös, mussten die uns dran erinnern noch. Und dann da zu stehen und die Nationalhymne auch noch zu hören, es war Gänsehaut. Ne? Das war ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Stolz bis Oberkante, Unterkante. Und diese Momente kann man nicht vergessen und auch gar nicht so erzählen, wie sie eigentlich sich angefühlt haben. Aber es war toll, weil es ein Startschuss auch war. Es war ein Anfang so mit Nationalmannschaft und man gehörte dazu.
Mit dem Teamsport Fußball das Selbstbewusstsein stärken. Petra Landers trainiert und organisiert etwa Faces of Football, The Petra Landers Soccer School, eine soziale und mobile Fußballschule, die 2023 in Ghana starten wird. Mädchen und junge Frauen sollen auf dem Platz Kräfte und Selbstwertgefühl entwickeln für eine bessere Ausbildung in Schule und Beruf, zum Beispiel in einem Handwerk.
Mit dem Fußball, da möchte ich die Mädels stark machen. Ich kann ja aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen, was Fußball aus meiner Person gemacht hat. Ich war damals auch ein kleines, ruhiges Mädchen, aber ich übernehme jetzt Verantwortung. Ich habe jetzt mein eigenes Projekt. Man kann die im Selbstwertgefühl stärken, Selbstbewusstsein. Man kann im Sport, durch den Sport, nicht speziell Fußball, aber ich habe es nun mal jetzt halt mit Fußball. In einer Mannschaft kann man so viel lernen. Leadership, dass man was leitet, dass man sich unterordnet, dass man über Probleme mit Gleichgesinnten sprechen kann, dass Freundschaften entstehen, vieles, vieles mehr. Und das möchte ich erreichen bei den Mädchen. Mit Spaß am Sport, am Fußball.
Ob in Ghana oder hierzulande. Überall ist Nachwuchsförderung angesagt und gefragt. Ein weiteres Projekt hat Petra Landers mit dem Stadtsportbund Bochum in Wattenscheid und ihrer Trainerkollegin Claudia Kotewitz durchgeführt.
Petra und Claudia geben eine Fußball-AG. Es wird in der Halle stattfinden. Welche Mädchen von welchen Schulen haben Lust? Schwupp hatten wir 40 Mädchen. Es war so cool, habe ich überhaupt gar nicht mit gerechnet. Und die hatten so viel Spaß dabei, ich auch natürlich oder Claudia auch. Das ging über 3-4 Monate, da sind nicht viele Mädchen abgesprungen. Diese AG läuft jetzt unter einem anderen Namen weiter, aber ja, die haben immer noch Bock, Fußball zu spielen. Ich möchte ganz einfach, dass Mädchen die Chance eingeräumt wird, am Fußballspielen teilzunehmen. Aber Vereine haben es ja nicht gerne. Mädchen sind das fünfte Rad am Wagen, wenn überhaupt. Manche Vereine, die eine Mädchenmannschaft haben oder eine Frauenmannschaft, die sind gerade mal geduldet. Man ist nicht willkommen, man kriegt nie die Ausstattung, wie die Jungs bekommen. Und es ist einfach fürchterlich. Es ändert sich nicht. Und deswegen habe ich auch gar keine Lust, hier eine Mannschaft zu übernehmen. Weil diese Kämpfe habe ich schon damals gehabt. An der Basis wird überhaupt nicht gearbeitet. Man gibt immer weniger Mädchen eine Chance, mit Mädchen Fußball zu spielen. Es kommen ja jetzt viele Profi-Bundesliga-Vereine der Männer, die jetzt auch Frauen- und Mädchenmannschaften annehmen oder auch selber aufbauen. Finde ich sehr gut. Um international mithalten zu können, muss das passieren. Da sind auf jeden Fall die Trainingsbedingungen da, die physiotherapeutische Behandlung ist vor Ort. Da ist das, was man wirklich braucht, wenn man professionell Fußball spielen möchte. Aber es geht immer nur um die Talente. Wir müssen unten welche haben, die erstmal überhaupt Spaß am Fußball auch bekommen. Ohne die können wir auch keine Talente finden. Oder es geht einfach nicht, dass man nur sich die Guten da jetzt aufbaut und die anderen haben dann kein Recht, irgendwo zu spielen.
Ein Gegenkonzept entwickelte zum Beispiel Discover Football. Discover Football ist eine Frauenfußball- und Frauenrechtsorganisation, die es seit 2009 gibt. Friederike Faust hat den Verein mit ihrer Studie zu geschlechterpolitischen Interventionen begleitet. Der Verein sitzt in Berlin und hat es sich zum Ziel gemacht, Frauen aus der ganzen Welt im Fußball zu vernetzen, sodass sie sich gegenseitig bestärken und unterstützen im Umgang eben mit den Hindernissen, die in einer männlichen Sportart auf Frauen warten. Auch Petra Landers hat sich hier bereits engagiert. Und Discover Football hat sich natürlich auch im Laufe der Jahre entwickelt. Es begann alles mit einem Frauenfußball-Kulturfestival, das auch heute noch alle 2 Jahre in Berlin stattfindet. Hinzugekommen sind Konferenzen, Festivals in anderen Ländern, Workshop-Reihen. Das Herzstück ist und bleibt aber das Festival. Und das Interessante, so beschreibt Friederike Faust, ist der Moment, in dem wirklich so viele verschiedene Frauen zusammenkommen. Und gerade durch dieses Aufeinandertreffen, das gemeinsame Fußballspiel, hat Discover Football selbst einen Lernprozess gemacht. Da wurde dann experimentiert. Was ist, wenn sich die angereisten Teams einfach mal bunt mischen? Was, wenn die eigenen Regeln gelten, dass schwache SpielerInnen genauso viel Spielzeit bekommen wie starke SpielerInnen? Was ist, wenn sich das Turnierziel dahingehend ändert, dass der größte Pokal nicht an das SiegerInnen-Team geht, sondern an das Team, das am besten Stimmung am Spielfeldrand gemacht hat? Es braucht den Raum, um zu experimentieren. Und es braucht in diesem Raum eben auch verschiedene Frauen, die nicht unbedingt alle in dem Fußball so als solchem sozialisiert worden sind, sondern die auch andere Perspektiven mit einbringen.
Man kann eigentlich sagen, dass ich immer in diesen Bereichen war, wo man die Frau auch weggeschoben hat. Egal, was wir erreicht haben, die Anerkennung haben wir nie bekommen. Nie. Ich bekomme jetzt langsam Anerkennung in den anderen Ländern. Ich war zum Beispiel in England. Die wollten ein paar Teile von meinem Kaffeeservier haben, was ich 89 zur Europameisterschaft bekommen habe. Dann fliege ich nach England, darf da was zum Museum bringen. Da freue ich mich drüber.
Nichts geht über das Original.
Das Kaffeeservice, eines der skurrilsten Originale, wurde vom DFB ernsthaft an die Spielerinnen nach Gewinn der EM 1989 in Deutschland anstatt von Millionen oder Tausenden Euro an Preisgeldern überreicht. 41 Teile, bunte Blümchen, Produktlinie Mariposa von Villeroy & Boch.
Das kam ja mit so einem Lieferbote. Wir haben es ja nicht persönlich überreicht bekommen. Da hat man sich wahrscheinlich gar nicht getraut. Nein, aber es waren 2 Kartons. Wie sollten sie uns das überreichen?
Wie ging es dir dann, als du das ausgepackt hast?
Nee, ich habe es ja nicht ausgepackt. Ich habe es in den Keller gebracht. Klar habe ich dann mal geguckt, wie es aussieht, aber mehr auch nicht. Es war jahrelang im Keller. Dann bin ich umgezogen, dann war es jahrelang auf dem Dachboden, wo es jetzt auch ist. Außer wenn ich mal ein paar Teile raushole, wenn mal irgendeine Ausstellung ein paar Teile von mir haben möchte. Also es ist nicht in Gebrauch. Aber ich freue mich, dass ich zu den 16 Spielerinnen gehörte, die das bekommen haben. Ich war nie für solche Sachen und dann hatte ich sie auf einmal. In Brighton. Da ist ein Museum, die haben ein paar Teile davon ausgestellt. Die haben eine Ausstellung über den englischen Frauenfußball.
Haben sie dich eingeladen?
Ja, ich war da und es war eine schöne Zeit. Mädchen, die waren so 11, 12 Jahre, die hatten so ein Projekt auch mit dabei. Die haben uns dann interviewt und haben Fotosessions gemacht. War toll. Und das Tolle ist ja, die Judy East vom Museum, die hat mich eingeladen zu einem Spiel nach Brighton. Europameisterschaft. Der DFB, da kommt der gar nicht drauf. Wir sind nichts mehr. Es ist jetzt im November 40 Jahre her mit dem ersten Spiel und die kommen nicht einmal auf die Idee, die Gründungsmannschaft dort einzuladen. Das ist doch schon schlimm. Es ist schade, dass man uns selbst heute nicht einmal so ein bisschen Anerkennung für den Anfang schenkt, ne? Oder gönnt, keine Ahnung. Vielleicht entsprechen wir aber auch gar nicht mehr dem Frauenbild, weil wenn über die Zeit gesprochen wird, da werden wir nicht erwähnt. Es fängt an, wo Weltmeisterschaften gewonnen wurden. Selbst 89, das war ja der erste internationale Sieg. Ich glaube, mit 91 fangen die an. Unsere Zeit blättern die weg. Wir entsprechen nicht dem Bild, glaube ich.
Auf nach Brighton. Dort findet bis zum 22. September 2022 die Ausstellung Goal Power – Women's Football 1894 bis 2022 statt. Und in der Ankündigung heißt es grob übersetzt, das ist mehr als nur eine Ausstellung. Das ist ein Aufruf für Action. Macht mit bei Goal Power. Ein Wortspiel aus Tor, Goal und Mädchen, Girl.
Es bewegt sich etwas im Fußballsport. Zur EM22 gibt es die bisher höchste Beteiligung von Frauenteams. Spiele werden live gezeigt im Mainstream-TV. Die Stadien werden voll sein. Immer mehr Mädchen spielen. Für die DFB-Spielerin selbst könnte sich der EM-Titel mittlerweile auch finanziell lohnen. So würde jede Spielerin des 23-köpfigen EM-Kaders im Fall des Titelgewinns 60.000 Euro erhalten, so teilte der DFB mit, eine Rekordprämie. Zum Vergleich, 2017 hätte es für den Sieg 37.500 Euro gegeben. Die UEFA verteilt bei der Frauen-EM 2022 insgesamt 16 Millionen Euro an Prämien. Mehr als bei der letzten EM. Aber bescheiden im Vergleich zu den Männern 2021 mit insgesamt 331 Millionen Euro. Von Equal Pay, wie ihn die US-amerikanischen NationalspielerInnen kürzlich und weltweit erstmals erwirken konnten, keine Spur. International holen die Fußballverbände nun nach. In der Schweiz soll das Nationalteam der Frauen künftig wie das Männerteam vergütet werden. Und der DFB? Der hängt hinterher. Profifrauen erhalten hier 40.000 Euro im Jahr, Männer hingegen gern auch 50.000 Euro pro Spiel, titelte selbst kürzlich die Redaktion der Welt. Initiativen wie Fußball kann mehr, in der sich auch die Kommentatorin Claudia Neumann engagiert, kritisieren öffentlich diese diskriminierenden Strukturen. Auf AmateurInnen-Ebene zeigt sich der DFB etwas beweglicher. Aktuell wurde eine neue Regelung erlassen, die es Non-Binary, Trans- und Interpersonen ermöglicht, selbst über ihre Einteilung in ein sogenanntes Frauen- oder Männerteam zu entscheiden. Queere Verbände befürworten diesen ersten Schritt. Auch das Thema Homosexualität im Fußball wurde lange unter Verschluss gehalten. Hier gibt es erste Öffnung. Zur Fußball-EM der Frauen 2022 treten so viele offen lesbische SpielerInnen wie noch nie an.
Fußball hat die Kraft, Leben zu verändern. Aber wie können wir dafür sorgen, dass dieser großartige Augenblick anhält, dass Frauen und Mädchen die gleichen Möglichkeiten haben, zu spielen und zu arbeiten im Fußball, dass Frauenteams erfolgreich und dauerhaft bleiben? Darauf einen Tee, please. Und eine Portion Sahne mit 70% Erinnerungen.
Okuhila war Kult, ne? Sag ich mal. Jeder hat Okuhila gehabt. Oben kurz, hinten lang, ne? Und da hatten wir ja gar keinen Einfluss drauf. Ist man zum Friseur gegangen, hat man Okuhila gehabt. Ich habe meine Wünsche nicht geäußert beim Friseur. Heute haben sie alle diesen Pferdeschwanz, ne? Ja, es haben sich viele Sachen geändert. Wir haben auch nicht vorm Spiegel gestanden vor dem Spiel. Wir haben uns nicht schick gemacht fürs Spiel, sondern wir haben uns motiviert fürs Spiel.
Für Petra Landers hat sich die Atmosphäre im Profifußball sehr verändert. Durch Selbstdarstellung und Vermarktungsfähigkeit.
Jeder möchte sich auch darstellen. Aber das ist ja auch bei den Männern so. Die machen ja schon das Gleiche. Ja, ist für mich eine andere Sportart geworden, ganz ehrlich gesagt. Ein Cousin hat mich mitgenommen zum Fußballspielen. Das war in Harpen, da war ich 8 Jahre. Und er hat mit seinen Kollegen immer auf der Bluna-Wiese gezockt. Und dann hat er mich mitgenommen und ich durfte mitspielen. So fing es an, mit den Jungs natürlich. Es gab ja keine Mädchenmannschaft. Ich habe auch dort, wo ich gewohnt habe, mit den Jungs auf der Straße Fußball gespielt. Egal, wo es war, auf dem Schulhof. Ich war immer bereit. Ich hatte meine Sporthose unter meiner Jeans. Ich war immer bereit zum Fußballspielen. Verrückt nach Fußball damals schon.
Hat Petra Landers sich Fußball als Beruf vorstellen können? Sie, die als Arzthelferin, Kfz-Mechanikerin, Druckvorlagenherstellerin und Druckereichefin tätig war und auch an den Vorurteilen von Kolleginnen und Chefs schraubte?
Nein, man muss sich das ja so vorstellen. Ich hatte nie ein Mädchen gefunden, mit der ich mal Fußball spielen konnte. Ich habe bei den Jungs angefangen im Verein FC Bochum, weil es keine Mädchenmannschaft gab. Und ich kannte auch kein anderes Mädchen, die Fußball gespielt hat. Mit 13 oder so durfte ich bei den Jungs nicht weiterspielen, wegen Umzieherei. Ich war ja immer in einer anderen Kabine. Und dann bin ich zu einer Damenmannschaft, hieß es ja damals, Damenfußball. Dann bin ich zum TuS Hapen gegangen. Mit 13 brauchte noch eine Sondergenehmigung, weil wir eigentlich erst ab 14 spielen durften. Es waren ja auch die Anfänge. Ich meine, gut, die Anfänge waren noch weiter vor. Aber dann kam ja die verbotene Zeit von 1955 bis 1970. Ich habe 1970 zufällig angefangen. Ich wusste gar nichts darüber. Ich wollte einfach nur dem nachgehen, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ja, jetzt ändert sich aber die Sache. Ne? Jetzt gucken sie schon aufs Geld. Ist aber nicht mehr mein Ding. Ich habe gespielt aus Leidenschaft, Spaß an dem Spiel und habe auch in dem Verein nachher gespielt, wo ich genau wusste, wem ich es zu verdanken habe, warum ich ganz oben spielen konnte. Das war die Trainerin, aber auch die Mannschaft in Bergisch Gladbach. So 3-4 Mal die Woche von Bochum nach Bergisch Gladbach, 75 Kilometer eine Strecke. Aber es war eine mentale Vorbereitung auf dieses harte Training, auf die schwereren Spiele. Ja, und alles war gut. Anne Trabant war eine professionelle Fußballtrainerin. Es war keine andere Trainerin oder kein anderer Trainer im Frauenbereich so professionell. Sie hat es wirklich so ernst genommen. Sie war hart bis in die Fußspitzen rein. Ich habe in meinem Leben nie so harte Trainings gemacht wie bei Anne. Aber nur durch hartes Arbeiten kommt man auch ganz nach oben.
Nach oben? Aber wo ist das? Und ist das Oben von früher identisch mit dem Oben der Spielerinnen von heute? Zum Beispiel auf dem Kilimandscharo in Tansania? In rund 5.720 Meter Höhe war Petra Landers dabei beim höchsten Fußballspiel der Welt, als älteste von rund 30 Spielerinnen aus 20 Nationen. Glacier FC gegen Vulcano FC in einem Krater unterhalb des Gipfels. Dafür gab es einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Eine Kopie dieser Urkunde, Fotos und Berichte, all das ist auch bei Auszeiten in Bochum einsehbar. Auch Friederike Faust stellen wir die Frage, wie bewertet sie die gegenwärtigen Veränderungen im Fußballbereich?
Natürlich kann man sagen, so Faust, dass der Frauenfußball noch nie so erfolgreich war wie jetzt. Noch nie haben Frauen so viele Möglichkeiten gehabt, Fußball zu spielen, so gut gefördert zu werden, sich im Fußball so weit entwickeln zu können.
Noch nie, und das sage ich jetzt provokant, hat der Frauenfußball so sehr dem Männerfußball geähnelt wie heute. Wenn man das als einen Erfolg werten möchte, dann ja.
Sie würde dem nochmal eine andere Frage zur Seite stellen. Nämlich, sollte es das Ziel von Geschlechterpolitik oder gerade feministischer Politik im Sport sein, den Frauenfußball dem Männerfußball anzugleichen? Fußball ist eine hochgradig vergeschlechtlichende Praxis, so Faust. Was im Fußball über die Praxis des Sports vermittelt wird, ist nicht geschlechtsneutral. Für sie sind dies grundlegende Werte von Männlichkeit und patriarchaler Herrschaft, also Disziplin, Härte gegenüber dem eigenen Körper, das Dominieren des Gegenübers, das Siege erringen und Niederlagen erzeugen. Aber auch so etwas wie Teamfähigkeit, strategisches Denken, ständig permanent die Grenzen des eigenen Körpers überschreiten. Sie fragt aus feministischer Perspektive, soll es darum gehen, einen Frauenfußball zu entwickeln, der genau diese männlichen Werte affirmiert und nachahmt und es als Erfolg wertet, wenn diese auf bestmögliche Weise selbst umgesetzt werden? Faust würde also ein Fragezeichen dahinter stellen, ob diese gegenwärtige Entwicklung tatsächlich ein Erfolg ist. Sie versteht dennoch, jede Spielerin, die ihr Leben lang Fußball gespielt hat, dass sie sich wünscht, die gleiche mediale Aufmerksamkeit und den gleichen Lohn für ihren Sport zu bekommen. Die gleiche gesellschaftliche Anerkennung. Die keine Lust hat, immer wieder in die gleichen Stereotypen Fallen zu tappen und mit Sexismus und Homo- und Transfeindlichkeit geächtet zu werden, für das Ausüben ihrer Leidenschaft und ihrer sportlichen Fähigkeit. Wie also können Fußball und Feminismus zusammenkommen? Wohin sollte sich der Fußball entwickeln und was braucht es dafür? Faust ist hier zurückhaltend, einen Gegenvorschlag zu machen. Es braucht ihrer Ansicht nach verschiedene Schritte und noch mehr feministische Bewusstseinsarbeit dazu, wie eng verflochten diese Phänomene, die wir jetzt als Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit im Fußball identifizieren und erleben, sind. Wie sehr sie mit der Spielpraxis und den Spielregeln verflochten sind. Nach Faust braucht es ein Bewusstsein, wie sehr wir diese fußballerischen Werte, diese patriarchalen Werte, selbst inkorporiert und lieben gelernt haben. Und es braucht Räume zum Experimentieren. Und das sollte ein Experimentieren zwischen ganz unterschiedlichen Frauen sein. Mit Transfrauen und Frauen jeglicher Hintergründe, die zusammenkommen mit ihren ganz unterschiedlichen Körpern, mit ihren ganz unterschiedlichen sozialen Situationen und biografischen Erfahrungen und die überlegen, wie mit ihrer unterschiedlichen Positioniertheit ein Fußball gespielt werden könnte, der sich für sie passend anfühlt und der sich nicht in die Reproduktion geschlechtlicher Herrschaftsverhältnisse einpasst, sondern etwas Eigenes entwickelt, das im besten Falle ja vielleicht sogar emanzipativ ist.
Ran ans Leder, Bekenntnisse einer Fußballverrückten. So lautet der Titel des neuen Buches von Martina Keller. Freie Wissenschafts- und Medizinjournalistin, Rundfunkautorin und bis heute leidenschaftliche Amateurfußballerin. Ihr persönliches Archiv der Erinnerungen, erste Fußballweltmeisterschaften im TV, Kicken mit den Jungs und Stadionbesuche mit dem Vater beim VfL Bochum, stellt sie in zeitgeschichtliche Kontexte, Recherchen und Gespräche mit Pionierinnen des Fußballs.
Ich bin leidenschaftliche Fußballerin, Fußballzuschauerin, ja, inzwischen auch ein bisschen Fußballjournalistin auf meine alten Tage. Es ist immer noch so, dass der Sport einen immensen Reiz hat für mich. Ich fieber wirklich manchmal dem Training entgegen. Ich freue mich an Bewegungen, an geglückten Aktionen, an Zusammenspiel, an saftigen Toren. Und jeder Sport hat seine Reize. Aber Fußball, finde ich, ist besonders. Fußball kann man auf jedem Niveau spielen. Jeder kann mittun. Man braucht gar nicht viel, um zu spielen. Also man braucht im Wesentlichen einen Ball oder sowas Ähnliches. Und man braucht einen Platz, reicht aber auch ein Schulflur oder eine Wiese im Park. Man braucht keine Tore unbedingt, man kann auch Taschen dahin stellen. Also es ist ein sehr demokratischer Sport, finde ich, weil er jedem und jeder offen steht. Er hat mir Bestätigung gegeben und überhaupt über diese große Begeisterung für den Sport habe ich auch diese Ängste dann zumindest zeitweilig vergessen. Das hat mich so gefesselt, sowohl als Kind zu gucken im Fernsehen, aber auch selber zu spielen, dass ich dann in den Momenten, da war ich dann ganz bei mir und dann ist das andere in den Hintergrund getreten. Vielleicht könnte man sagen, dass dieser Sport so Fähigkeiten bei Mädchen auch anspricht und fördert, die sonst vielleicht eher im Hintergrund sind. Zum Beispiel ist Fußball sehr körperlich. Also es gibt Zweikämpfe, anders als beim Volleyball, was ja so ein klassischer Mädchenschulsport immer war. Man kommt da in Kontakt, man wird auch durchaus gerempelt, das gehört ja zum Repertoire dazu. Man grätscht vielleicht, man lernt fallen, man lernt aber auch, sich in den Raum zu nehmen, zum Beispiel einen Pass in den freien Raum zu geben und eine muss dann dahin sprinten. Das sind alles so Sachen, auch die Ausdauer, die es braucht. Also 2x45 Minuten zu spielen ist kein Pappenstil. Das sind alles Sachen, die im typischen Mädchensportarten nicht so gefragt sind. Also eine Bewegungssozialisation gibt es, die ich sehr schön finde, die mit diesem Fußball sich für mich verknüpft. Es ist ein Sport, der Frauen lange Zeit nicht zugestanden wird, in manchen Teilen der Welt noch heute nicht zugestanden wird, der auch in Deutschland nicht in dem Maße gefördert wird wie der Fußball der Jungs. Also es ist ein Bereich der Welt, den sich Frauen immer erobern mussten gegen Widerstände. Also es war sogar von 1955 bis 1970 Frauen verboten, in Vereinen zu spielen. Und das mit absurden, scheinwissenschaftlichen Begründungen, die pure Männerideologie sind. Und insofern hat es auch immer ein Stück Emanzipation mit sich gebracht, wenn Frauen sich diesen Raum dann genommen haben und doch gespielt haben.
Entfernte Verbindung. Was trennt Was verbindet?
Die Berichterstattung war absolut sexistisch in meinen Kindertagen. Es gibt immer noch im Netz nachsehbar ein aktuelles Sportstudio mit Wilm Tölke. Und der hatte dann im Vorfeld der Entscheidung, dass Frauen auch im Verein kicken dürfen, einige Fußballerinnen ins Studio eingeladen. Die kamen in Spielkleidung mit nackten Beinen. Die Kamera fuhr einmal die Beine von unten nach oben hoch. Aber es war damals absolut gesellschaftsfähig. Da gab es keinen Aufschrei. Das war ein Abbild der Zeit wohl auch. Damals galt noch die Hausfrauenehe. Die Frau musste in der Ehe eheliche Pflichten erfüllen, durfte nur mit Erlaubnis ihres Mannes einen Beruf ausüben. Aber das spiegelte sich dann vielleicht auch im Blick auf fußballspielende Frauen wieder.
Diese Zoten wollen wir jetzt gar nicht zitieren. Platzverweise für alte und neue Sexismen. Bleiben wir stattdessen bei dem Blick auf die fußballspielenden Frauen. Und da macht er Worte und Bilder.
Ich habe als Kind immer am Radio gehangen. Da gab es ja auch noch keine Live-Übertragungen, keine Bezahlsender, die dann den Fußball in Konferenz oder auch einzelne Spiele zeigen. Da war das Radio sehr wichtig. Ich fand das auch immer sehr begeisternd, wie die Reporter dann von den Plätzen so immer abwechselnd in der Konferenzschalte berichtet haben. Es gab dann auch mal die erste Frau, Sabine Töpperwien, die das gemacht hat, mit sehr viel Werf und sehr mitreißend. Bei den Berichten im Fernsehen, das hat wirklich ewig gedauert, bis ja Frauenspiele mehr beachtet wurden. Da ist immer noch einiges zu tun. Und da fällt auf, wenn man ein Bundesligaspiel der Männer sieht im Fernsehen, da sind mehr als 40 Kameras installiert und das Geschehen auf dem Rasen, das sowieso dramatisch und schnell ist, oft wird da nochmal dramatisiert durch die Kameraführung. Also man hat Zeitlupen zur Verfügung, man hat verschiedene Kameraeinstellungen, um eine strittige Szene mehrfach zu betrachten. Bei den Frauen-Bundesligaspielen, die jetzt auch in teilweise übertragen werden, also immer freitags ein Topspiel der Woche jetzt in letzter Zeit, da ist das nicht so, weil die spielen in den kleineren Stadien vor viel weniger Zuschauern mit viel weniger Kameras. Das heißt, die haben auch da einen gewissen Wettbewerbsnachteil. Man könnte Frauenspiele auch noch anders präsentieren, wenn sie dann in großen Stadien stattfinden könnten, wie es in Spanien oft gelingt. Da ist noch einiges zu tun. Für mich hat dieser Sport bis heute seinen Reiz als Spielerin behalten. Also ich bin immer noch ganz heiß drauf. Also ich kann auch keinen Ball an mir vorbeifliegen lassen. Ich muss dann dahin oder den zurückschießen. Ja, und das ist doch ein Geschenk. So eine Freude muss einem irgendeine andere Betätigung erstmal bieten.
Fußball, ein Spiel, das Grenzen zwischen Geschlechtern, Klassen, Nationen und Altersgruppen für zwei Halbzeiten aufheben kann. Aber auch zwischen Profi- und Amateursport. Welche Spielmöglichkeiten gibt es heute für Frauen wie mich und Martina?
Also keine speziellen für Frauen ab 60, weil als ich klein war und du klein warst, da gab es ganz wenige Frauen, die wirklich sehr intensiv Fußball gespielt haben. Und das dünnt sich ja mit zunehmendem Alter nach oben aus. Bei den Männern ist das Reservoir für den Altherrenfußball enorm. Und bei den Frauen ist es extrem gering. Zum Beispiel in Hamburg kommt nicht mal eine Spielrunde Ü35 oder sowas zustande. Da gibt es einfach nicht genügend Teams. Und die Frauen wie ich, die noch spielen möchten mit über 60 zum Beispiel oder mit über 50, die müssen halt mit den Jüngeren mittun. Das ist für mich fast so ein Reiz wie früher, als ich mit den Jungs gespielt habe und gedacht habe, na, den zeige ich's mal oder ich kann da durchaus mithalten. So ist es eigentlich jetzt, wenn ich mit meinen 20 bis 30 bis 40 Jahre jüngeren Mit- und Gegenspielerinnen kicke, dass ich einiges dafür tue, damit ich mithalten kann. Was ich schon denke, was unterschiedlich ist, das ist das soziale Verhalten in den Teams. Zum einen habe ich neulich mit einem Mann, der noch ein bisschen älter ist als ich, gesprochen, wie es bei ihm in seinem Altherrenteam abläuft. Das ist ja so ein Freizeitteam, wie wir es auch sind. Und da ist es zum Beispiel so, wenn die am Wochenende noch zwei Spieler für die Ersatzbank brauchen, dann kann es vorkommen, dass sich zwei bereit erklären und die sitzen dann das ganze Spiel am Rand und gucken zu. Weil nämlich die Platzhirsche, die gerade nominiert sind, tun, als sei es Champions League und bis zum Ende durchspielen wollen. Und sowas ist zum Beispiel in unserem Team absolut nicht denkbar. Also wir bemühen uns immer, dass wir 3 Wechselspielerinnen im Kader haben. Und die werden selbstverständlich auch eingesetzt, auch mit angemessenen Zeiten, dass sie einfach auch ihren Spaß haben. Da wird durchgewechselt und das hat was auch mit sozialem Verhalten zu tun. Und das ist, glaube ich, in Frauenteams nochmal anders als bei den Männern im Schnitt.
Das letzte Wort hat Friederike Faust.
Ich würde sagen, was definitiv erfolgreich ist, ist eine feministische oder geschlechterkritische Mobilisierung im Fußball. Und deshalb würde ich eben auch ermutigen, wenn wir nach Utopien für den Fußball suchen, die nicht in den Vereinen und Verbänden zu suchen, sondern ihn irgendwie auf den Bolzplätzen, in den Wendehammern, auf den Schulhöfen oder sonst wo zu suchen.
Das war die 2. Folge Listen to the Archive. Eine Produktion vom digitalen Deutschen Frauenarchiv. Zu Gast waren Friederike Faust, Martina Keller, Rita Kronauer und Petra Landers. Schnitt und Mischung Christian Alpen. Sounddesign Azadeh Zendil. Gestaltet von Steff Urgast und mir, Birgit Kiubel.
Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.